Querfunk. Freies Radio Karlsruhe.
Querfunk Info. Die Informationssendung des Freien Radios in Karlsruhe präsentiert die besten Beiträge aus den Freien Radios und Beiträge unserer Redaktion. Täglich neu und nur bei Querfunk Karlsruhe auf der 104,8 MHz. Hallo und herzlich willkommen hier bei Querfunk Info am Donnerstag, den 20. November 2024. Am Mikrofon für euch Sebastian Schäfer mit einer bunt gemischten Informationssendung für euch. Wir beginnen mit einem Thema, das jedes Jahr wohl hunderttausende MieterInnen betrifft. Gemeint ist die Heizungsabrechnung und in vielen Fällen auch eine Heizungskostennachzahlung. Dass hinter horrenden Heizungskosten oft auch ein System stecken kann, das deckt folgendes Interview auf. Ihr hört Lisa Vollmer, sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Forschungsgruppe Stadtentwicklungspolitiken und klärt auf, was hinter den horrenden Heizkosten steckt.
Kannst du für die ZuhörerInnen zusammenfassen, worum es bei der Korrektivrecherche genau geht? Das ist die Rede von Auslagerungen an Contractor und weitere komplizierte Wörter, die viele ZuhörerInnen wahrscheinlich nicht ganz so greifen können. Vielleicht könntest du sie mal kurz zusammenfassen?
Genau, ich versuche mein Bestes. Es ist tatsächlich auch ein bisschen kompliziert. Genau, es geht ganz einfach ausgedrückt darum, dass normalerweise ist es ja der Vermieter zuständig für den Betrieb, die Wartung oder auch den Austausch von Heizungsanlagen. Beim Contracting lagert der Vermieter diese Zuständigkeit aus an eine Firma, die sich darum dann kümmert. Warum macht der Vermieter das? Der hat davon verschiedene Vorteile. Erstens muss er sich nicht mehr selber darum kümmern, um Betrieb, Wartung und Austausch. Betrieb und Wartung sind eben Arbeit, muss man organisieren. Der Austausch von Heizungsanlagen, der ja, wie wir wissen, fürs Klima an sich wichtig ist, dass wir weniger Gas- und Ölheizung haben, der kostet natürlich Geld und nicht alle Vermieter, behaupten sie zumindest, können diese Investitionen stemmen. Also lagern sie das aus. Das ist der eine Vorteil, den sie haben. Sie müssen sich nicht drum kümmern. Der andere Vorteil, den sie davon haben, ist aber ein ganz schnöder monetärer. Das heißt, sie können dadurch ihren Profit steigern, weil als Vermieter darf ich für die Kosten, die ich für Betrieb und Wartung einer Heizung habe, darf ich nicht auf die Miete umlegen. Das heißt, ich muss die aus den laufenden Mieteinnahmen decken, kann damit nicht die Miete erhöhen. Ich kann aber, wenn ich das sozusagen auslager, dann zahlen die Mieterinnen eine Gebühr an diese Contractor-Firma und das kann ich komplett weitergeben an die Mieterin. Also für Vermieter sozusagen auch finanziell erstmal Vorteilhaftes zu tun. Dazu kommt bei manchen Vermietern noch ein zusätzlicher Anreiz, das zu tun. Das hat die Korrektivrecherche gezeigt. Vonovia, der größte Vermieter in Deutschland, ein privates, börsennotiertes Wohnungsunternehmen, beauftragt mit dieser als Contractor eine Firma, an denen sie selber hohe Anteile halten. Das heißt, sie sourcen einerseits diese Dienstleistung für Mieterinnen aus, aber gleichzeitig an eben eine Firma, die sie selber auch besitzen und wo sie selber an den Profiten auch Anteil haben. Ne? Also es ist logisch, ne? Ein Contractor macht nicht die Wärmeversorgung von einem Haus, weil sie das so gerne tun oder weil sie gerne zum Kampf gegen die Klimakrise beitragen wollen, sondern weil sie natürlich Profite machen wollen. Das ist das Prinzip einer solchen Firma und am Ende sind es natürlich die Mieterinnen, die diese Profite zahlen müssen. Das heißt, da haben wir schon sozusagen ein paar ganz logischerweise eingebaut einen Mechanismus, warum das für Mieterinnen am Ende teurer ist, weil da eben ein zusätzlicher Akteur neben dem Vermieter ist, der dann auch noch Profite machen möchte. Zusätzlich ist bei der Recherche jetzt rausgekommen, dass nicht nur die gesetzlich erlaubte Profite von diesen Contracting-Firmen generiert werden, sondern dass die nach Überprüfung von Anwälten von Mietervereinen in ganz Deutschland eben auch noch gegen die sogenannte Abgabenverordnung Fernwärme verstoßen. Das heißt, die berechnen da Preise, die verlangen Preise für die Wärmelieferung, also für die Heizung von ihren Mieterinnen, die gar nicht gerechtfertigt sind, die sich auch so gar nicht am Markt abspielen. Wir haben zwar natürlich in den letzten Jahren eine extreme Preissteigerung bei Gas gehabt, aber eben die Mieterinnen, die Contractor-Wärme haben, zahlen viel mehr als andere Mieterinnen mit normalen Gasheizungsverträgen. Das heißt, hier sind einfach Preise, die gar nicht mit einer Marktentwicklung zu erklären sind und undurchsichtig zustande gekommen sind und zumindest laut dem Mieterverein eben rechtlich auch nicht zulässig sind. Und deswegen befinden sich da gerade viele Mieterinnen im Protest, haben sich zusammengeschlossen und protestieren eben gegen dieses Vorgehen von Vermietern und Contracting-Firmen.
Also es gibt in der Korrektivrecherche, ist zu vermerken, dass zum Beispiel im Jahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr dann die Preise bis zu 230% gestiegen sind, was ja eine horrende Summe ist. Jetzt reden Mieterbündnisse über sachlich falsch, unwirksam oder ja zumindest umstritten dieser Preisklausel. Wie sehen Sie das? Sie haben das ja schon angesprochen. Halten Sie diese Preisklausel für haltbar oder juristisch anfechtbar?
Ich bin keine Juristin, ne, aber es ist sozusagen auch ganz unabhängig vom Contracting erstmal bekannt. Die Mietervereine berichten davon seit Jahren, dass viele Vermieter, auch ohne dass sie die Wärmeversorgung auslagern, versuchen bei Nebenkostenabrechnungen, dass denen da häufig Fehler unterlaufen zu Ungunsten der Mieterin. Ja, also dass es sich immer lohnt, selber nochmal die Nebenkostenabrechnung, erstens die Unterlagen dazu einzufordern, die Abrechnung einzufordern und auch nochmal selber nachzurechnen. Also es ist sozusagen gängige, etablierte Praxis, dass man das da einfach versucht, wird auch nicht nur bei der Miete, sondern auch im Bereich der Nebenkosten eben Profit zu machen von Vermieterinnen. Und dieses Contracting gibt eben nochmal eine neue Möglichkeit. Und nun ist es so, dass diese Abgabenverordnung Fernwärme, die ist auch dafür in der Kritik, dass sie eben viele rechtliche Grauzonen hat, also wo offensichtlich jetzt diese Contracting-Firmen die so auslegen, um eben den Profit maximal zu steigern. Die Mietervereine sagen, das ist nicht rechtens, das geht sozusagen über die Grauzonen dieser Fernwärmeverordnung hinaus und da wird man jetzt juristische Urteile abwarten müssen. Aber ein Anzeichen dafür, dass die Mietervereine da wahrscheinlich recht haben mit ihrer Einschätzung und auch die Vermieter und die Contractor diese Ansicht teilen, ist, dass in den Konflikten, in diesen hohen Nachforderungen, ja, also wir haben in Berlin, Bottrop, Stuttgart, Göttingen, wir haben Nachforderungen, Nachzahlungen von mehreren tausend Euro, die da bezahlt werden sollen. Das stellt ja Mieterinnen erstmal vor eine Herausforderung, die gar nicht stemmen können. Ja. Wir reden da auch oft über Wohnsiedlungen, wo mehr Menschen mit geringem Einkommen reden. Und die sollen jetzt auf einmal diese hohen Kosten bezahlen. Das können sie nicht. Die sind deswegen in einen Heizkostenstreik getreten, haben gesagt, wir zahlen diese Nachforderung nicht, haben das natürlich gemeinsam mit Mietervereinen gemacht und lassen sich da rechtlich beraten und zahlen das auch nicht unter Vorbehalt, sondern zahlen es einfach erstmal gar nicht und haben die Unterlagen eingefordert, die Rechnung, aus denen das jetzt eben ersichtlich wird, woher diese wahnsinnigen Nachforderungen kommen. Und bei Vonovia werden jetzt diese Unterlagen nur sehr selektiv herausgegeben. Das ist eben ein Anzeichen dafür, dass sie durchaus wissen, dass ihre Berechnungen da nicht richtig sind. Also bis heute ist ja schon ein Jahr her, dass diese Nachforderungen kamen. Bis heute haben die Mieterinnen nicht alle Unterlagen, um wirklich nachzuvollziehen, woher diese Rechnung kommt. Das heißt, vermutlich wissen die selber ganz genau, dass die eben so nicht rechtmäßig ist und wollen es auch nicht auf einen Gerichtsprozess ankommen lassen.
In der Recherche ist zu lesen, dass Contracting-Firmen neben der falschen Berechnung, die Sie gerade erwähnt haben, die Heizung im Keller falsch eingestellt haben, sodass der Verbrauch höher war, die Heizung auch im Sommer lief oder die Temperaturen in den Räumen zu hoch eingestellt war. Wird sowas denn überhaupt nicht überprüft, beziehungsweise von einer externen Instanz, beziehungsweise braucht es dort mehr Überprüfung, um damit quasi mehr Transparenz zu schaffen?
Ja, also es wird meines Wissens nach nicht extern überprüft und natürlich sind Mieterinnen selber auch keine Expertin darin, so etwas zu tun. Ne? Das ist, wer von uns weiß schon, wie genau eine Heizungsanlage funktioniert, das ist natürlich ein Ausbildungsberuf und das können nicht Mieterinnen in der Verantwortung sein, das selber zu überprüfen. Ich denke, es ist auch nicht praktikabel, dass externe Instanzen jetzt in jedem einzelnen Haus die richtige Einstellung dieser Heizungsanlagen überprüfen. Wer soll das stemmen? Ja? Welches Personal, wer soll das machen und wer soll die wiederum bezahlen? Das Grundproblem in dem Ganzen ist ja, dass die Heizkosten alleine von Mieterinnen getragen werden. Ja? Also Mieterinnen haben kein Mitbestimmungsrecht darüber, was für eine Heizungsart sie haben, welchen Anbieter sie wählen bei der Versorgung mit Wärme und gleichzeitig tragen sie aber 100% der Kosten. Das heißt, Vermieter haben überhaupt keinen Anreiz darin, günstige Wärme zur Verfügung zu stellen oder dass die vorhandenen Heizungsanlagen effizient genutzt werden, weil die Kosten dafür tragen ja die Mieterinnen. Also ich glaube, hier liegt eher das Problem begraben und auch die Lösung des Problems, nämlich dass man sagt, zu einem gewissen Anteil sollten Vermieter eben auch an den Heizkosten beteiligt werden oder weil sie schließlich auch dafür verantwortlich sind, welche Heizungsart darin liegt und wie effizient die Heizungsanlage funktioniert.
Also quasi einen finanziellen Anreiz auch für die VermieterInnen zu erzeugen, damit sie sich quasi einen ja preislich ordentlichen ja Wärmeanbieter suchen. Kommen wir nochmal kurz zu der Fernwärme. Damit also, wenn es ja oftmals an Contractors ausgelagert wird, an Firmen, dann beziehen sie viele ja faktisch Fernwärme. Die ist aber deutlich teurer. Wieso ist Fernwärme eigentlich so viel teurer?
Vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Faktisch beziehen Sie nicht unbedingt Fernwärme. Ja, das ist so eine Absurdität in diesem Contracting, in dieser Fernwärmeverordnung. Ein Argument, warum man dieses Contracting machen wollte, politisch, war auch zu sagen, ja, wir müssen irgendwie, ne, wir müssen die Wärmewende voranbringen. Wir brauchen den Einbau von anderen Heizungen in Miethäusern auch, um dort eben weniger CO2-Ausstoß zu haben, weil wir noch so viele Gasheizungen haben und so viele Ölheizungen. Und die Vermieter sagen, sie können das finanziell nicht stemmen und deswegen machen wir das über Contracting. Jetzt zeigt sich aber, dass über das Contracting gar kein, größtenteils überhaupt kein Heizungsaustausch stattfindet, sondern dass da einfach die alten Gas- und Ölheizungen drin bleiben und trotzdem die Contractor dann nach den Fernwärmeverordnungen abrechnen dürfen. Also eine Absurdität aus Mieterinnensicht, sie müssen auf einmal mehr bezahlen, als sie, obwohl sie die gleiche Heizung haben, weil sie für Fernwärme bezahlen. Warum ist Fernwärme teurer? Das hat was damit zu tun, da, mit dem CO2-Preis. Ne? Also auch Fernwärme ist ja meistens, wird meistens aus so einem hohen Anteil aus Gas oder auch Kohle gestemmt. Also ist auch an sich jetzt nicht automatisch eine nachhaltige CO2-Wärmequelle, die CO2-frei ist oder aus regenerativen Energien stammt, sondern eben oft auch aus Gas und Kohle. Das heißt, auch hier haben wir einen Effekt sozusagen von dem Angriffskrieg auf die Ukraine. Aber wir haben eben auch noch zusätzlich einen höheren CO2-Preis, weil so Fernwärmekraftwerke einen höheren CO2-Preis bezahlen müssen als Endkunden, also als die Mieterin oder die Hauseigentümerin mit ihren kleinen Gasheizungen. Und wir haben eine undurchsichtige Preisfindung in dieser Abgabenverordnung Fernwärme, wo eben diese Preisgestaltung sehr, sehr undurchsichtig ist. Ich kann Ihnen das auch nicht erklären. Ich weiß nicht, ob es irgendjemand gibt, der das erklären kann, außer diese Contracting-Firmen, wie genau das funktioniert. Aber da gibt es offenbar einen großen Graubereich dazu, wie genau dieser Preis festgelegt wird. Und der wird natürlich von Anbieterseite so ausgelegt, dass sie maximalen Profit haben.
Der Mieterbund Magdeburg spricht im Falle der Ingetech Group von Kosten, die 50% über dem Heizungsspiegel liegen. Die Contractor-Firmen weisen immer wieder auf die hohen Marktpreise hin. Aber davon kann ja bei 50% über dem Heizungsspiegel nicht die Rede sein. Warum existieren immer noch juristisch so viele Schlupflöcher, dass man quasi so hohe Preise nehmen kann?
Ja, warum existieren die? Das ist eine sehr grundsätzliche Frage. Das hat, denke ich, viel damit zu tun, wie solche Gesetze zustande kommen und welcher Lobby-Einfluss da wie Gehör findet. Ja, wir haben in Deutschland einen sehr, sehr hohen Anteil von Mieterinnen im Land. 50% aller Personen in Deutschland, über 50% wohnen zur Miete. Deren Lobbymacht ist aber vergleichsweise sehr, sehr gering. Wir haben den Deutschen Mieterbund, der Zusammenschluss der lokalen Mietervereine, und die beschäftigen meines Wissens 10 bis 15 Personen, die eben versuchen, auf politische Entscheidungsprozesse Einfluss zu gewinnen. Dahingegen Vermieterlobby oder auch Anbieter von Wärmeversorgung, solche Unternehmen haben ganz andere Zugänge zur Politik und können da offensichtlich sehr viel mehr mitgestalten, wenn es um gesetzliche Ausgestaltungen geht.
Wir haben jetzt ja schon viel über diese absurden Nachzahlungen gesprochen. Die wenigsten haben das einfach mal zur Seite gelegt. Welche Konsequenzen haben die MieterInnen erlebt, die nicht die finanziellen Mittel für die Nachzahlung hatten? Bleibt da nur noch das Hoffen oder der Sieg vor Gericht?
Genau, also es gibt Mieterinnen, die dagegen jetzt protestiert haben, aber ich befürchte, dass eben die große Anzahl von Mieterinnen doch sagt, ich zahle das einfach aus Angst. Ja, es ist natürlich eine extrem prekäre Situation, in der man ist, wenn man sagt, ich zahle eine Nebenkostennachforderung nicht, dann ist es, kann das ein Grund, dass man das unrechtmäßig macht, dann kann das ein Grund zur Kündigung sein. Und Vermieter drohen natürlich auch sehr gerne, sehr schnell damit zu kündigen. Das heißt, viele Mieterinnen zahlen das entweder aus dem eigenen Geldbeutel. Aus Berlin gibt es Berichte, dass Rentnerinnen in Mariendorf, die da betroffen waren, sich überlegt haben, Kredite aufzunehmen, um das bezahlen zu können. Und viele machen das auch. Und das ist an sich ein Problem, ja. Dass und Mieterinnen sich erst wehren müssen dagegen. Leute, die davon betroffen sind, die in ihrem Leben vielleicht auch anderes zu tun haben, andere Baustellen haben, als das auch noch zu tun, dann sollte eigentlich gar nicht erst so weit kommen. Aber glücklicherweise gab es eben diese Mieterinnen, die sich zusammengeschlossen haben in mehreren Städten und dagegen protestiert haben. Auf deren Arbeit und deren Protest basiert ja auch die Recherche von Korrektiv. Und die sich zusammengetan haben mit Mieterinnenvereinen und gesagt haben, wir zahlen diese Nachforderungen nicht. Wir zahlen die auch nicht unter Vorbehalt, weil unter Vorbehalt sieht man das Geld dann auch nie wieder. Muss man vor Gericht gehen, um das wiederzubekommen, und das ist einfach unrealistisch. Sondern wir zahlen das nicht und wir wollen jetzt erstmal die Abrechnung dafür haben. Und die Konsequenzen waren, dass die Vermieter teilweise neue Abrechnungen geschickt haben, gesagt haben, oh, wir haben uns da verrechnet, statt 6.000 Euro müssen Sie jetzt nur noch 1.000 Euro bezahlen. Es kam aber auch weiterhin die Aufforderung, das zu bezahlen, immer verbunden mit der Drohung der Kündigung. Das heißt, es ist zwar extrem wichtig, dass Mieterinnen sich zusammentun, dem nicht alleine gegenüberstehen, sondern gemeinsam eben sich auch den Mut machen zu sagen, nee, wir lassen uns jetzt hier beraten, wir sind im Recht, wir stehen auch für unser Recht ein. Diese Nachforderungen, die dann reduziert wurden, wurden zumindest im Fall von Berlin, da weiß ich das auch, dann von den Mieterinnen trotzdem nicht bezahlt, weil sie gesagt haben, nein, wir wollen jetzt nicht eine reduzierte Nachzahlung, sondern wir wollen wirklich sehen, wie sind sie überhaupt zu dem Preis gekommen. Und bis heute hat Vonovia in diesem Fall die Abrechnung nicht vollständig geliefert und sie hat selber jetzt aber auch noch kein Gerichtsverfahren angestrengt. Ne? Das heißt, bisher sind die Mieterinnen da sicher und behalten das Geld weiterhin ein.
Zum Abschluss vielleicht noch die Frage, wenn MieterInnen, die gerade zuhören, betroffen sind, woran sollten sie sich denn am besten wenden?
Ja, der erste Schritt ist vielleicht immer, erstmal bei der Nachbarin zu klingeln und zu fragen, geht's euch eigentlich genauso? Ist es hier ein Sonderfall oder wie ist das bei den anderen Leuten beim gleichen Vermieter in meiner Nachbarschaft oder in meinem Haus? Und der zweite Schritt, denke ich, sollte immer sein, zu seinem lokalen Mieterverein zu gehen und dort sich rechtlich beraten zu lassen, Mitglied zu werden. Und darüber hinaus, ne, so lokale Mietervereine, je nachdem wie groß die Stadt ist, in der man da wohnt, sind vielleicht auch nicht Expertin in genau diesem Feld. Deswegen würde ich empfehlen, sich bei diesem Bündnis, wo Novia im Arbeitskreis Wärmewende zu melden, also Bündnis Vonovia mit großem NO wie Englisch No in der Mitte und sich dort einfach von der Erfahrung beraten zu lassen. Auch wenn man vielleicht nicht, der eigene Vermieter nicht Vonovia ist, glaube ich, ist da mittlerweile eine Expertise, die, wie man mit solchen Situationen umgeht, auf die man bestimmt sehr, sehr gerne zurückgreifen kann. Dieses Bündnis Vonovia wird insbesondere von Knut Unger vom Mieterverein in Witten unterstützt, der schon sehr viele Jahre dazu auch arbeitet und der ganz bestimmt bereit ist, auch gerne zu unterstützen bei ganz konkreten lokalen Konflikten.
Querfunk Info. Querfunk Info am Mittwoch, den 20. November. Das war ein Interview mit Lisa Vollmer über MieterInnen in der Heizungsfalle. Ganz andere Gefahren drohen aus dem Weltall. Gemeint sind Asteroiden und die Europäische Raumfahrtagentur ESA hat im Oktober ein neues Programm zur Asteroidenuntersuchung gelauncht. Hört dazu ein Interview mit Dirk Schlesier, er ist Leiter des Planetariums in Halle.
Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Gelsenkirchener Sternenstunde, wollen wir uns jetzt mit Asteroiden befassen. Und ich habe dazu Herrn Dirk Schlesier am Telefon. Er ist der Leiter des Planetariums in Halle. Guten Tag, Herr Schlesier.
Ja, hallo, schönen guten Tag.
Herr Schlesier, kürzlich hat die Europäische Raumfahrtagentur, die ESA, eine Rakete zu einem Asteroiden geschickt, genauer gesagt zu einem Asteroidenpaar, muss man ja sagen. Und die Mission soll ja nichts weniger als untersuchen als die Frage, wie die Erde und die Menschheit vor Gefahren aus dem All geschützt werden können. Also vor einem Einschlag eines Asteroiden beispielsweise. Und bevor wir jetzt zu dieser Mission kommen, die nach einer griechischen Schutzgöttin, nämlich nach Hera, benannt wurde, die Frage, wie realistisch ist denn eine solche Gefahr aus dem Weltall?
Also um das einmal von wegzunehmen, aktuell besteht keine Gefahr, keine akute Gefahr. Das ist wichtig zu sagen. Ich sage das aus dem Grund, weil wir hier im Planetarium auch immer mal Anrufe bekommen. Das Thema scheint recht präsent zu sein. Thema Asteroidenabwehr und Asteroidengefahr. Ja, durchaus auch besorgte Anruferinnen und Anrufer. Und deshalb sage ich das gleich von weg. Allerdings ist es auch so, dass natürlich, und das wissen wir ja auch aus der Erdgeschichte, und aus der näheren Vergangenheit, dass immer wieder Brocken aus dem Weltraum die Erde besuchen und der Erde auch schon mal sehr nahe kommen können. Na, und wenn die natürlich eine gewisse Größe haben, bergen sie auch eine gewisse Gefahr. Also kurzum, tatsächlich ist es so, dass Asteroiden ein gewisses Gefahrenrisiko im Prinzip mit sich bringen.
Wie groß müsste denn ein Asteroid sein, damit er wirklich, ja sagen wir mal, das Ende der Menschheit bedeuten könnte, wenn er einschlägt oder zumindest, also nicht nur im Umkreis von einem Kilometer Zerstörung anrichtet, sondern größere Zerstörungen?
Das hängt nicht allein von der Größe ab, sondern auch von der Beschaffenheit des Körpers. Es gibt Brocken, die während des Fluges durch die Atmosphäre Auflösungserscheinungen mit sich bringen. Es gibt sehr poröse Brocken. Es gibt Brocken, die bestehen aus Eisen. Es gibt Brocken, die bestehen aus Stein. Ja, aber grundsätzlich kann man sagen, dass Brocken, die einige hundert Meter oder sogar Kilometer Durchmesser haben, die schon sehr gefährlich sind, beziehungsweise doch einen sehr großen Bereich auf der Erdoberfläche verwüsten können und dann auch einen deutlichen Einfluss haben können auf natürlich das Klimageschehen auch auf unserem Planeten. Natürlich können auch schon deutlich kleinere Brocken für größere Schäden sorgen, ne? Also Brocken im Meterbereich, 10er-Meter-Bereich können, sofern sie denn zum Beispiel auf eine Stadt stürzen, schon erheblichen Schaden anrichten. Es fallen ja tagtäglich tatsächlich Brocken aus dem All auf die Erde. Natürlich, die sind nicht besonders groß und verglühen zumeist in der Atmosphäre, aber in unseren Ozeanen, da sammeln sich doch einige Brocken aus dem All. Das kriegen wir jetzt weniger mit. Wir müssen überlegen, 70% der Erdoberfläche ist von Wasser bedeckt. Statistisch fallen da auch die meisten Brocken dann auch hin und wir bekommen das gar nicht so groß mit. Wir merken das erst, wenn tatsächlich Meteoriten über bewohnbaren Gebiet herunterkommen und dann entsprechende Zeugenberichte gibt.
Dann lassen Sie uns zu der Hera-Mission kommen, bei der kürzlich, wie gesagt, eine Sonde zu einem Asteroidenpaar geschickt worden ist. Was soll dort genau untersucht werden?
Ja, die Hera-Mission ist ja im Prinzip eine Folgemission der DART-Mission, die schon vor 2 Jahren beim Asteroidenpaar angekommen ist. Es geht ja darum, dass Hera ein Asteroidenpaar genauer untersucht. Das Asteroidenpaar Didymos-Dimorphos, so heißt das, dieser Doppelasteroid, das besteht aus einem größeren Brocken, einem größeren Asteroiden. Didymos hat etwa 800 Meter im Durchmesser und Dimorphos ist im Prinzip ein Asteroidenmond. Also nicht nur die Erde hat einen Begleiter, sondern das gibt es auch im Reich der Asteroiden. Das sind ja schon kleine Körper, ne? Aber die haben können, wie wir heute wissen, auch Monde haben. Und die Raumsonde Hera begibt sich jetzt zu diesem Asteroiden, Doppelasteroiden, und wird sich insbesondere Dimorphos anschauen, also diesen kleineren Körper. Denn der wurde vor einiger Zeit, also vor 2 Jahren genau, gezielt getroffen von der Raumsonde DART. Man möchte ja herausbekommen, was passiert mit Asteroiden, wenn sie von künstlichen Projektilen getroffen werden. Man möchte schauen, wie sie sich verhalten, ob sie ihre Bahn ändern, ob sie ihre Gestalt ändern. Und das möchte Hera jetzt im Prinzip nachfolgend untersuchen. Was ist passiert, als vor 2 Jahren die DART-Sonde auf den Asteroiden geprallt ist? Was können wir 2 Jahre später noch erkennen? Ja, die Bahn hat sich verschoben. Das konnten wir schon mit Teleskopen messen. Oder auch mit Raumsonden, die dann damals noch fort gewesen sind. Aber jetzt möchte man schauen, welche Langzeitwirkung hat das, um vielleicht später einmal, wenn ein Asteroid sich tatsächlich auf Erdkurs befindet, um zu wissen, welche Chancen hat man, die Bahn des Asteroiden, wenn man ihn denn rechtzeitig entdeckt, wie groß sind da die Chancen, diesen Asteroiden ablenken zu können. Also es geht zum einen bei der Hera-Mission darum zu schauen, was ist jetzt mit diesem Asteroiden passiert nach diesem Einschlag der DART-Mission, und zum anderen, aus was besteht denn dieser Himmelskörper überhaupt? Ja, das ist auch eben eine ganz wichtige Sache herauszubekommen, aus welchem Material bestehen diese Asteroiden, um dann eben herauszubekommen, was passiert, wenn man auf sie mit Projektilen schießt, gehen die auseinander oder bleiben die kompakt? Das sind ganz wichtige Daten, die wir dann von dieser Raumsonde hoffentlich bekommen.
Die Beschaffenheit des Asteroiden, die konnte damals bei der DART-Mission, die ja treffenderweise den Namen DART-Mission hat, also zielgenau sozusagen angeworfen wurde, konnte man das nicht bei der DART-Mission selbst schon feststellen? Und die Veränderung der Flugbahn, da muss man tatsächlich dann ja im All vor Ort sein, um das genau vermessen zu können, oder?
Ja, Sie sagen das ganz richtig, genau vermessen. Also man kann mit Teleskopen, Weltraumteleskopen oder erdgebundenen Teleskopen, die Asteroiden beobachten. Man kann auch Bahnbewegungen messen, dadurch, dass sie sich ja umkreisen. Ne? Also der kleinere Körper, Dimorphos, umgibt ja seinen größeren Bruder, so sage ich mal, und bedeckt ihn auch ab und zu. Und deshalb kann man so Umlaufzeiten messen. Allerdings ist es schon der Genauigkeit halber besser, wenn man näher dran ist. Und das interessiert uns ja wirklich ganz genau. Wir wollen ganz genau wissen, welche Bahnabweichungen gibt das dann. Denn dann kann man zum Beispiel Modelle berechnen, ja, die man dann, oder ein Modell aus den Daten berechnen, das man dann anwenden kann auch auf andere Asteroiden. Und da kommt es wirklich auf Genauigkeit ganz akkurat an. Ja, und die Beschaffenheit des Asteroiden, da braucht man schon Missionen, die doch eine Zeit lang sich den Himmelskörper anschauen. Es ist ja auch so, dass Hera 2 weitere kleinere Sonden mit an Bord hat, die dann ausschwärmen, sage ich mal, ja, um ein Gesamtmodell des Asteroiden zu bekommen. Die sollen dann meines guten Wissens auch auf dem Asteroiden sogar noch abschließend landen, ja, um noch besser die Oberflächenbeschaffenheit letztlich des Asteroiden das auszukundschaften.
Wir sind ja aus der Raumfahrt vieles mittlerweile gewöhnt, dass man trifft sich im All an der ISS ohne Probleme, also die Zubringerraumschiffe, das klappt alles wunderbar. Aber trotzdem bleibt es doch erstaunlich eigentlich, dass man einen solch kleinen Körper, selbst wenn er 800 Meter lang ist oder im Durchmesser hat, dass man den im Weltall und dann den kleineren ja noch, den 170 Meter großen Begleiter, dass man den im Weltall mit einer Sonde trifft. Also es ist auch für mich immer wieder ein Phänomen, dass so etwas gelingen kann.
Absolut, da stimme ich Ihnen voll zu. Also nicht nur für Sie, also auch für mich ist das wirklich eine Ingenieursleistung. Und eine Leistung der Mathematiker und Physiker und Physikerinnen, die daran beteiligt sind, solche Missionen dann auch zu berechnen, die Flugbahn zu berechnen und dann auch, die ja dann letztlich auch zu einem sehr exakten Rendezvous führen müssen. Ja, aber das beruhigt mich auch ungemein, das muss ich sagen, denn tatsächlich, darüber hatten wir ja vorhin schon kurz gesprochen, kann das ja ein Risiko sein, solch ein Asteroidenkontakt. Und deshalb finde ich das beruhigend, dass wir heute in der Lage sind, solche Missionen zu unternehmen. Und ich sehe das schon, dass das auch eine erfolgsversprechende Mission ist, gerade wenn es tatsächlich zum Ernstfall kommt, ist das eine gute Möglichkeit, den Asteroiden letztlich abzulenken. Wenn wir also wissen, aus was besteht er, wie verändert er denn seine Bahn, wie werden also auch zukünftige Asteroiden ihre Bahn verändern, das können wir nur genau sagen, wenn wir eben die Körper genau kennen. Und ich finde das wirklich erstaunlich, dass wir heute in der Lage sind, da so weit aus so großer Entfernung das herauszubekommen.
Wir hatten ja schon gesprochen über die Größe der Asteroiden, ab wann sie gefährlich werden können für die Erde oder für die Menschheit insgesamt. Gibt es da eine Untergröße, ab der man dann Asteroiden eigentlich kaum noch treffen kann? Aber man könnte ja sagen, 50 Meter Asteroid, wenn der auf die Erde kracht, ist das noch ein erhebliches Zerstörungspotenzial. Aber den im All zu treffen, das wird doch dann immer schwieriger. Also wenn der auf Erdkurs mal sein sollte.
Ja, da haben Sie vollkommen recht. Umso kleiner, umso schwieriger wird das auf jeden Fall. Und es spielt noch eine weitere Komponente damit rein. Ich hatte vorhin schon kurz angesprochen, dass die ja eine unterschiedliche Beschaffenheit haben, die Asteroiden. Also nicht nur im Inneren, sondern auch an der Oberfläche sind sie unterschiedlich gefärbt. Einige reflektieren mehr Sonnenlicht, andere sind wirklich sehr, sehr dunkel. Das heißt, sie reflektieren wenig Sonnenlicht. Es sind ja keine selbstleuchtenden Körper. Das heißt, wir sind ja auf die Sonnenreflexion letztlich dann angewiesen, damit wir sie auch entdecken können. Und die besonderen dunklen Körper, die entdecken wir wirklich sehr, sehr spät. Dann gibt es eben auch Asteroiden, die aus Richtung der Sonne kommen, wo wir also Schwierigkeiten haben, dorthin zu schauen, weil die Sonne einfach ein Weg ist und mit ihrer entsprechenden Strahlungsleistung dann und ihrer Helligkeit uns den Weg versperrt, also den optischen Weg, sage ich mal. Ja, da gibt es schon einige Herausforderungen, diese Körper rechtzeitig zu sehen. Ich würde aber auch sagen, dass diese Größe von vielleicht 150 oder 160 Metern, die der kleine Asteroid Dimorphos hat, schon recht klein ist. Richtig gefährlich werden natürlich auch oder können kleinere Brocken werden. Ich habe das vorhin kurz gesagt, wenn sie eben auf bewohnbares Gebiet fallen, da reichen schon einige Meter. Und da, das ist wirklich eine Herausforderung, diese kleinen Körperaffen zu entdecken, um dann auch dort letztlich zu landen. Gerade deshalb ist ja diese Mission, diese Hera-Mission, ein sehr guter Test, um sich gegebenenfalls auch weiter vorzutasten. Ja, ich kann mir vorstellen, wenn das erfolgreich funktioniert, überlegt man sich vielleicht auch in einem weiteren Schritt und in einer zukünftigen Mission dann auch kleinere Körper sich zu probieren.
Sie hatten vorhin gesagt, dass aktuell die Bedrohung für die Erde nicht vorhanden ist. Können Sie noch mal einkreisen, was aktuell bedeutet? Also das nächste Jahr, die nächsten 10 Jahre oder erst in 1000 Jahren?
Ah, das ist sehr schwer zu sagen. Also da möchte ich mich da nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Es ist ja so, Sie erinnern sich vielleicht an das Chelyabinsk-Ereignis. Und da war es so, dass ein Himmelskörper um die Erde gekreist ist, den man kannte, ja, den man auch im Prinzip vorab gesehen hat. Man wusste, es geht keine Gefahr von diesem Himmelskörper aus. Ich wurde dementsprechend auch interviewt zu diesem Thema und habe natürlich sagen können, dass er keine Gefahr darstellt. Was wir aber bis dahin nicht wussten, dass ein zweiterer Himmelskörper, nämlich der Chelyabinsk-Himmelskörper, dann letztlich mit dazukommt und auf die Erde aufschlägt. Deshalb bin ich jetzt ein bisschen vorsichtig, das ganz präzise zu sagen. Es gibt also Überraschungskandidaten letztlich. Größere Objekte, die man also erkennen kann, sind im Moment nicht auf dem Radar der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, der Beobachter. Aber nichtsdestotrotz können ja auch kleinere Körper tatsächlich dann unerwartet auftauchen. Aber die richtig großen Brocken sind im Moment nicht sichtbar. Und das sollte auch für die nächste Zeit, es ist sehr schwer, das einzugrenzen, Sie merken das, aber für das nächste Jahr oder die nächsten Jahre nicht der Fall sein, dass wir hier der Erde zu nahe kommen.
Das ist insofern beruhigend, als dass jetzt Hera ja genügend Zeit hat, offensichtlich, um erstmal anzukommen und dass dann auch die Ergebnisse ausgewertet werden können. Aber Herr Schlesier, noch ein Wort zu Ihrem Planetarium. Sie hatten ja vor einiger Zeit eine Neueröffnung, weil das alte Planetarium ja überschwemmt worden ist. Sind die Besucher wieder zurück? Läuft alles gut?
Nein, es läuft fantastisch. Also wir freuen uns, dass wir auch in diesem Jahr, wir haben ja im vergangenen Jahr eröffnet, also im Frühjahr des vergangenen Jahres hatten dann einige wirklich sensationelle Monate mit Besucherzahlen, die uns bei Weitem überrascht haben. Und das hat sich auch so fortgesetzt. Tatsächlich werden wir jetzt auch in diesem Jahr viel mehr Besucherinnen und Besucher hier im Planetarium letztlich haben, als wir erwartet haben, also deutlich mehr. Wir haben ja gerechnet mit etwa 60.000 Besucherinnen und Besuchern pro Jahr. Und wir sind ja jetzt schon im Oktober bei über 80.000 Besuchern und Besuchern gewesen. Also das wird wieder ein sensationell tolles Jahr. Und ich bin da sehr dankbar für, dass eben die Besucherinnen und Besucher das unser Angebot so wahrnehmen. Aber ich muss auch sagen, das Thema Astronomie oder die Themen Astronomie und Raumfahrt, die sind sehr, sehr aktuell und innovativ. Und man sieht, dass sich die Menschen wirklich sehr, sehr dafür interessieren.
Ja, es ist ja auch allerhand los. Das muss man ja wirklich sagen. Und wenn...
Absolut.
Wenn wahrscheinlich dann 26 oder 27 wieder Menschen auf dem Mond sein werden, also von NASA und ESA, das wird ja schon wieder in naher Zukunft, muss man ja sagen, wird ja dann ein Riesenereignis werden.
Ja, da freuen wir uns auch drauf, auf die kommenden Fortführungen des Artemis-Programms. Na, ein ganz, ganz wichtiger Step, ein wichtiger Schritt dann auch wieder dahin zurück zum Mond. Ja, es gibt immer mal noch ein paar Finsternisse, Sternschnuppen und so weiter. Also es wird nicht langweilig.
Der Mondbesuch, sofern er denn stattfindet, wird natürlich auch in HD-Qualität übertragen und ja, nicht nur in leichten Schwarz-Weiß-Tönen wie damals bei der ersten Mondlandung. Herr Schlesier, ich bedanke mich für das Gespräch und Ihnen und dem Planetarium weiterhin eine gute Zeit.
Ja, vielen Dank und herzlichen Dank auch an Sie für das Interesse.
Querfunk Info. Querfunkinfo am Mittwoch, den 20.11. Das war ein Interview mit Dirk Schlesier, Leiter des Planetariums in Halle, über die neue Raumfahrtmission Hera der Europäischen Raumfahrtagentur ESA zur Asteroidenuntersuchung. Keine Flugkörper aus dem All, sondern Mietwucher soll nun mit einer neuen App untersucht werden. Eine solche hat jedenfalls die Partei Die Linke entwickeln lassen, um über Mietwucher und Mietwucherverdacht Auskunft zu erstatten. Was dahinter steckt, hört ihr jetzt.
Nun zur Mietwucher-App. Was ist Ihr Ziel?
Genau, also die Mietwucher-App, grundsätzlich ist es natürlich so für MieterInnen, dass es nicht ganz einfach ist, Mietwucher selbst zu belegen, und die Mietwucher-App soll dabei eben unterstützen. Man kann da, aktuell ist es für Hamburg, Berlin und Leipzig gegeben, seine eigene Miete eingeben. Es gibt auch noch andere Informationen, die man quasi dieser App füttern kann, um das nochmal genauer zu gestalten. Die App vergleicht dann die eigene Miete mit der ortsüblichen Vergleichsmiete und sollte dann quasi dabei rauskommen, dass es sich um Mietwucher handelt, kann man über die App quasi direkt per Mausklick relativ easy das ans Amt melden. Das Wohnungsamt in Freiburg wäre das in dem Fall. Und die müssen dann ermitteln, das quasi überprüfen, schauen, ob das offiziell auch wirklich dann der Fall ist und dann gegebenenfalls Bußgeld aussprechen oder eben ja gegen den Vermieter, die Vermieterin vorgehen.
Und da werden dann auch solche Dinge wie Lage, Ausstattung, Baujahr, die ja eine Rolle spielen beim Mietspiegel, berücksichtigt.
Ja, ganz genau. Also aktuell ist vor allem quasi der Preis, die Größe der Wohnung. Dann die Lage selbst wird quasi über die Straße und dann das Viertel eingegeben über die Adresse. Und dann gibt man auch noch so Dinge wie Ausstattung, ich sag mal, ob eine Küche mit dabei ist oder ob eine Gegensprechanlage dabei ist, kann man mit angeben. Das macht es natürlich für die App dann einfacher, da auch eine genaue Aussage zu tätigen.
Die Stadt Freiburg betreibt seit Anfang 2022 ein automatisches Scanning von online eingestellten Mietangeboten auf Mietwucher. Entsprechende Verdachtsfälle werden dann von der Stadt angeschrieben mit der Bitte nachzubessern. Warum reicht das nicht aus?
Ja, ich meine, es ist grundsätzlich sicherlich eine sinnvolle Initiative von der Stadt Freiburg. Das Problem ist halt einfach, dass es rein präventiv wirkt. Das heißt, es bezieht sich nur auf neue Mietverhältnisse und eben nicht auf schon bestehende Mietverhältnisse. Wir würden da eben gern diesen Schritt weitergehen, nach Vorbild der Stadt Freiburg, die das auch sehr erfolgreich gemacht hat.
Frankfurt.
Und da können BürgerInnen eben Mietwucher in bestehenden Mietverhältnissen zur Überprüfung melden und die Stadt geht dann dagegen vor. Das ist natürlich dann nochmal eine ganz andere Sache, als jetzt nur online zu scannen und dann präventiv darauf einzuwirken.
Was für Erfahrungen gibt es da aus Frankfurt beim Vorgehen gegen Mietwucher?
Ja, genau. Also Frankfurt ist aktuell die einzige Kommune, die das irgendwie konsequent macht, obwohl es diese Gesetzesgrundlage an sich gibt. Das heißt, man kann es gut machen als Stadt und so zwischen 2020, 2022 haben die da recht viele Fälle verfolgt. Ich glaube, so um die 1400 waren das und auch wirklich viele Rückzahlungen, um die 420.000 Euro Rückzahlungen an MieterInnen durchsetzen können und sicherlich ein Vorbild, das sich andere Städte nehmen sollten und können.
Also eure Forderung an Freiburg wäre, in etwa jetzt so vorzugehen wie Frankfurt?
Ganz genau. Ich meine, man kann die App gut nutzen dafür. Wir haben jetzt auch schon von Leuten gehört, die auch schon von der Stadt gehört haben, quasi nachdem sie ihren Vermieter gemeldet haben. Die Stadt hat sich dann schon bei den Leuten gemeldet und da Dinge in die Wege geleitet. Deswegen fänden wir das gut, wenn wir das quasi größerflächig in Freiburg auch umsetzen würden.
Wenn ich Mietwucher oder Mietpreisüberhöhungen bei der Stadt melde, besteht dann nicht die Gefahr, dass meine Vermieterin, mein Vermieter sauer auf mich sind und mich zukünftig drangsalieren könnten?
Ja, ich meine, das ist natürlich eine verständliche Angst. Ich meine, der Mietmarkt in Freiburg ist, wie er ist und Leute haben sicherlich Bedenken, gegen den Mieter vorzugehen, haben Angst, irgendwie die eigene Wohnsituation dadurch zu gefährden. Aber der Vorteil ist tatsächlich in dem Fall, dass das alles übers Amt läuft und das Amt auch nicht im Namen der MieterInnen agiert, sondern explizit im öffentlichen Interesse. Das bedeutet, mit einem selber hat es in erster Linie gar nichts zu tun, sondern das Amt macht es von sich aus und man selber als MieterInnen ist da eigentlich gar nicht rechtlich vertreten, sondern eben die Stadt selbst.
Wobei die Vermieterin, der Vermieter ja trotzdem weiß, dass es wahrscheinlich dann von mir ausgegangen ist, weil es ja um meine Wohnung geht.
Ja, gut. Ich meine, das ist natürlich immer so eine grundsätzliche Frage, inwiefern man sich quasi gegen Vermieter wehren möchte. Ich glaube, wenn wir insgesamt sagen, wir möchten gegen diese Situation vorgehen und wir haben hier die rechtliche Grundlage, dann ist es natürlich, je nachdem, was man für ein Verhältnis zum Vermieter, zur Vermieterin hat, vielleicht nicht unbedingt angenehm, aber in dem Fall hat man eben auch die Stadt hinter sich, die einen da vertritt. Und gut, da ist halt dann eher vielleicht die zwischenmenschliche Komponente da, wenn man jetzt, sage ich mal, nicht gerade den riesen Unternehmensvermieter hat. Aber ja, da muss man sich dann überlegen, ob es einem die Miete wert ist quasi.
Und noch ein paar Worte dazu, wie es dann weitergeht, wenn man dort abgeglichen hat und wirklich festgestellt hat, dass die Miete entweder eine Mietpreisüberhöhung ist oder sogar Mietwucher. Wie geht es dann weiter?
Genau, also ich meine, da geht die Stadt dann quasi, muss das prüfen und gucken, ob sie ein Bußgeld aus spricht. Und dazu kommt natürlich, dass man dann gegebenenfalls die Miete auch rückwirkend zurückfordern kann. Das läuft dann auch über die Stadt. Und ja, genau, die muss sich quasi darum kümmern. In erster Linie wird sich die Stadt dann bei einem melden. Die braucht natürlich auch noch mehr Infos als jetzt die, die man nur über die App eingibt. Muss dann natürlich auch einen Blick auf den Mietvertrag werfen und so weiter. Und dann kann quasi rückwirkend auch diese zu viel verlangte Miete zurückgezahlt werden an die Mieterin.
Abschließend, selbst wenn das bei der beim Bild der Bundespolitik gerade nicht besonders realistisch erscheint, fordert ihr auch eine Reform des Mietwucherparagraphen. Wie sollte der Paragraph geändert werden?
Genau. Also ich meine, an sich ist es ja schon mal schön, dass wir diesen Mietwucherparagraphen haben. Jetzt liegt da ein Gesetzesentwurf vom Bundesrat vor. Der wurde auch schon mit großer Mehrheit beschlossen, kam übrigens nicht explizit von der Linken, also der war überparteilich, wurde der quasi unterstützt. Da geht es im Endeffekt eigentlich darum, um die praktische Umsetzung des Mietwucherparagraphen. Das heißt, es soll vereinfacht werden, diesen umzusetzen und Bescheide, die vorliegen, über überhöhte Mieten im Endeffekt automatisch rausgeschickt werden. Also quasi, dass die Städte da proaktiver agieren. Ist eben aktuell leider die Problematik, wie du es schon angesprochen hast, dass Union, SPD, Grüne und die FDP sich da aktuell auf keine Tagesordnung einigen können. Und eigentlich wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, um eben diesen bereits vorliegenden und abgestimmten Gesetzesentwurf zu beschließen, weil auch kein Koalitionszwang besteht. Die FDP hatte zuvor immer wieder diesen Gesetzesentwurf blockiert. Das ist aktuell nicht der Fall. Aber da zeigt sich leider eben auch, dass auch die anderen Ampelparteien nicht immer im Sinne der MieterInnen dann agieren, selbst wenn da vielleicht aktuell eine gute Chance da wäre.
Die App gegen Mietwucher ins Leben gerufen von der Partei Die Linke ist nun auch einfach verfügbar für Freiburg und ist erreichbar unter www.mietwucher.app/de. Wir haben darüber gesprochen mit Mirko Beusen, Kreissprecher der Partei Die Linke.
Werfunk Info. Eine App gegen Mietwucher, das Ganze entwickelt von Die Linke, darüber hörtet ihr im letzten Beitrag. Und einen Beitrag gibt es heute noch, hört jetzt Sona, Nachrichten aus der Rhein-Neckar-Region, übernommen vom Bermuda-Funk aus Mannheim.
MieterInnen des Höllenstein-Quartiers in Heidelberg-Kirchheim kämpfen weiter gegen steigende Mieten und Missstände. Am 19.09. übergaben sie 250 Unterschriften gegen die Mieterhöhung an die GGH und schickten Kopien an Bürgermeister Obzug und Gemeinderatsfraktionen. Einige Fraktionen nahmen Kontakt auf, während Obzug und die GGH bisher keine Reaktion zeigten. Am 14.11. wird die Initiative in einer offenen Fragerunde vor der Gemeinderatssitzung ihre Forderungen erneut bekräftigen und Obzug die Unterschriften persönlich überreichen. Neben hohen jährlichen Nebenkostennachzahlungen stiegen die Mieten 2021 deutlich, 2023 erneut um 9%. Laut GGH-Strategie 2035 drohen künftig Mieterhöhungen im 15-Monats-Rhythmus. Viele fragen sich, ob sie sich das Leben in Heidelberg noch leisten können. Die Höllenstein-MieterInnen gründeten ein 10-köpfiges Komitee, das auch MieterInnen aus anderen Quartieren vernetzt. Ein Treffen am 18.11. ist geplant. Interessierte können sich an die Initiative wenden. Die GGH bot vielen UnterzeichnerInnen persönliche Gespräche an, verweigerte jedoch dem Höllenstein-Komitee eine Diskussion mit dem Hinweis, Mietanpassungen seien individuell. Doch die MieterInnen fragen, wie individuell ist eine Erhöhung, die 6.000 Haushalte betrifft? Die Einnahmen aus Mieterhöhungen gehen laut GGH in den Neubau, treiben aber den Mietspiegel in Heidelberg in die Höhe. Haushalte mit geringerem Einkommen werden stark belastet. Forderungen der Initiative: 1. Rücknahme der Mieterhöhung, 2. schnelle Beseitigung der Missstände, 3. transparente Nebenkostenabrechnung und demokratische Mitbestimmung. Der 9. November als Jahrestag der Reichspogromnacht wird immer mehr von revanchistischen Gruppen vereinnahmt. So auch in der Region, zum Beispiel in Karlsruhe-Durlach und Landau. Am 9.11. demonstrierten etwa 2500 Menschen in Durlach gegen einen Aufmarsch von Die Rechte und der NPD. Die Wahl dieses Datums, dem Jahrestag der Reichspogromnacht, verdeutlicht die Provokation. Rund 20 Neonazis, darunter Christian Worch, Die Rechte, und Jan Jeschke, NPD Baden-Württemberg, versammelten sich am Durlacher Bahnhof. Der Gegenprotest stellte sich lautstark gegen die rechte Kundgebung und blockierte später die Straße. Die Polizei schützte den Aufmarsch mit massivem Einsatz von Beamten, Gittern und Pferden, während Gegendemonstrierende drangsaliert, verletzt und teils festgenommen wurden. Dennoch gelang es, entschlossenen Widerstand zu zeigen, durch die Innenstadt zu ziehen und ein deutliches Zeichen gegen rechts zu setzen. In Landau lud die AfD am 9.11. zu einer Glühwein-Bratwurst-Sause auf dem Danziger Platz in den Stadtteil Horst ein. Zusammengefasst eine Darstellung des offenen antifaschistischen Treffens Karlsruhe. Der Gegenprotest organisierte sich in 2 Gruppen. Eine kleinere Delegation informierte die BürgerInnen in der Landauer Innenstadt und ca. 30 AntifaschistInnen versammelten sich am vorgesehenen Standort des AfD-Infostands, um dessen Aufbau zu verhindern. Die AfD-Mitglieder waren wohl sichtbar überfordert mit der Situation. Sie standen lediglich untätig herum und wurden von der Polizei von 2 Seiten abgeschirmt. Erst mit 45-minütiger Verzögerung und mit Hilfe der Polizei konnte die AfD ihren Stand in einer unauffälligen Ecke des Platzes errichten, abgeschottet und ohne Außenwirkung. Ihre Pläne, Glühwein und Bratwurst zu verteilen, gaben sie folgerichtig auf und beschäftigten sich stattdessen überwiegend mit sich selbst. Nach etwa 1,5 Stunden und einer wenig beeindruckenden Darbietung der Nationalhymne brachen die Rechten ihren Stand verfrüht ab und verließen den Platz. Gestreamt wurde die Veranstaltung von szenebekannten rechten Kanälen. Wolfgang Harsch, Vertreter der Freien Wähler Landespartei im Landauer Stadtrat, hat sich bei der Stadt für die würdige Gedenkveranstaltung zum 9. November bedankt und dann noch recht herzlich bei seinen Kollegen von der AfD. Zitat: Ich danke Ihnen dafür, dass Sie sich selbst demaskiert haben. Wer an einem der schwärzesten Tage Deutschlands eine Parteiveranstaltung mit Glühwein und Bratwurst veranstaltet, dies unter dem lachhaft fadenscheinigen Argument, an einem 9. November sind schließlich auch angenehme Dinge geschehen, wie zum Beispiel der Mauerfall. Wer bewusst seine kruden Parteivorstellungen an einem 9. November kundtut, der zeigt sein wahres Gesicht. Der verhöhnt die Opfer der Reichspogromnacht. Harsch hob hervor, dass die AfD in Teilen als gesichert rechtsextremistisch eingestuft ist, auch wenn sie demokratisch legitimiert ist, ist sie, Zitat, aber mitnichten eine demokratische Partei. Auch wenn wir alle hier nichts mit den schrecklichen Geschehnissen von damals zu tun haben, es liegt nur an uns zu verhindern, dass derart schreckliche Ereignisse noch einmal geschehen. Dazu gehört, dass man diese Dinge nicht vergisst, an sie erinnert, Zitat Ende. Harsch schloss den Tagespunkt Verschiedenes mit: Nochmals danke, dass Sie sich selbst demaskiert haben. Dafür bekam Harsch starken Beifall aus dem Landauer Stadtrat. Die AfD äußerte sich nicht. Zeitnah zum Nazi-Aufmarsch wurde in Karlsruhe auch ein jüdisches Mosaik beschädigt. Im Karlsruher Garten der Religion wurden auf dem Mosaik Steine auf einer Fläche von über 30 Zentimetern herausgebrochen. Das runde Mosaik, etwa 3 Meter groß, zeigt die 7 Früchte des Heiligen Landes im Davidstern. Die Polizei ermittelte wegen einer möglichen politisch motivierten Tat. Spuren wurden am Tatort gesichert. Mirja Kon-Tederan von der Arbeitsgemeinschaft Garten der Religion sprach von einem, Zitat, verheerenden Symbol. Die zerstörte Stelle zeigte Weintrauben. Dekan Thomas Schaller nannte den Vorfall einen, Zitat, Skandal. Der Garten stehe für Dialog und Versöhnung aller Religionen. Da andere Mosaike im Garten nicht beschädigt wurden, ist es eine eindeutig antisemitische Zielrichtung. Die Stadt plant, das jüdische Mosaik im Frühjahr 2024 zu restaurieren. Der Garten 2015 eröffnet, symbolisiert das friedliche Miteinander der Religionen. Am Samstag, den 16.11., traf sich der Landesverband der AfD zum Parteitag in der Rheinhalle in Ketsch. Beschlossen wurden unter anderem, dass Parteitage künftig auch mit Delegierten durchgeführt werden können. Dies ermöglicht es dem Landesvorstand, bei Bedarf statt einer Mitgliederversammlung eine Delegiertenversammlung einzuberufen. Laut Satzungsänderung entsenden die Kreisverbände dann 400 Delegierte zum Landesparteitag. 78,57% der anwesenden Mitglieder stimmten für diese Änderung. 21,43% lehnten sie ab. Co-Landeschef Markus Frohnmeier begründete den Schritt mit der hohen finanziellen Belastung durch Mitgliederparteitage. Es ist anzunehmen, dass von den Delegierten in Zukunft dann vor allem geglättete Aussagen abgegeben werden sollen. Im Vorfeld des Bundestagswahlkampfes übte die AfD heftige Kritik an der CDU. Landeschef Frohnmeier bezeichnete Friedrich Merz als Betrüger. Merz spreche zwar davon, Flüchtlinge an den Grenzen abzuweisen und das Lieferkettengesetz abzuschaffen, stelle entsprechende Anträge aber nicht im Bundestag zur Abstimmung. Friedrich Merz ist keine Alternative und wird nichts verbessern, sagte Frohnmeier vor den Mitgliedern in der Ketscher Rheinhalle. Der Landesparteitag wurde von Gegenprotesten begleitet. Die Social-Media-Abteilung der Mannheimer Polizei veröffentlichte am 15.11. folgenden Infotweet, Zitat, anlässlich der Einsatzmaßnahmen am morgigen Samstag, dem 16.11.24, werden in Ketsch bzw. im Bereich der Rheinhalle Ketsch, falls erforderlich, polizeiliche Drohnen eingesetzt. Zitat Ende. Eine Demonstration der Antifa mobilisierte bei nasskaltem Wetter rund 200 Teilnehmende, während das Fest der Vielfalt von mehr als 300 Personen besucht wurde. Zu Beginn der Woche hatte der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg noch entschieden, dass der Landesverband weiterhin als Verdachtsfall im Bereich Rechtsextremismus eingestuft und überwacht werden darf. Eine Beschwerde der AfD gegen eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts Stuttgart wurde damit abgewiesen. Dieses Urteil ist unanfechtbar. Der Verfassungsschutz hatte den Landesverband im Juli 2022 als Verdachtsfall eingestuft und dies öffentlich bekannt gemacht. Die AfD klagte gegen die Einstufung und Publikation, scheiterte jedoch im Eilverfahren. Begründet wurde die rechtmäßige Einstufung der Partei zusammengefasst. Das Eintreten für einen ethnischen Volksbegriff durch Mitglieder der AfD liefert Anhaltspunkte der verfassungsfeindlichen Bestrebungen. Dieser Begriff verletzt die Menschenwürde, verweigert elementare Rechtsgleichheit und verstößt gegen Diskriminierungsverbote. Personen, die nicht zum ethnisch definierten Volk gehören, werden dabei weitgehend rechtlos gestellt. Es gibt genügend Anhaltspunkte für eine solche Diskriminierung, die eine Beobachtung rechtfertigen. Zusätzlich bestehen Hinweise auf Ungleichbehandlung deutscher Staatsangehöriger mit Migrationshintergrund gegenüber solchen ohne Migrationshintergrund. Aussagen wie, Zitat, großer Volksaustausch oder Umvolkung stellen Migration als Gefahr dar und untergraben die Rechtsgleichheit aller Staatsbürger. Zudem gibt es Hinweise, dass Muslime durch pauschale Äußerungen über Islam und Islamismus abgewertet und in ihrer Menschenwürde verletzt werden. Die Unterrichtung der Öffentlichkeit über die Beobachtung des AfD-Landesverbandes Baden-Württemberg ist daher rechtlich unbedenklich. Der Beschluss vom 6. November 24 1S 1798-23 ist unanfechtbar. Herbstzeit ist auch Zeit der Laubbläser. Laubbläser vermeiden, um Mensch und Natur zu schützen, das fordert das Umweltforum und ruft alle Haus- und Gartenbesitzer dazu auf den Einsatz von Laubbläsern zu verzichten. Laubbläser verursachen nicht nur störenden Lärm, sondern Schaden der Umwelt und der Tierwelt. Besonders laut wird es, wenn versucht wird, nasses Laub an feuchten Herbsttagen von Straßen und Gehwegen zu entfernen. In Wohngebieten dürfen motorisierte Laubbläser aus Lärmschutzgründen nur werktags zwischen 9 und 13 sowie 15 und 17 Uhr verwendet werden. Auch Dienstleister wie Hausmeisterbetriebe, akkubetriebene leisere Modelle sind zwar zwischen 7 und 20 Uhr erlaubt, dennoch bleibt ihr Einsatz kritisch. Doch es geht nicht nur um den Lärm. Laubbläser wirbeln neben Blättern auch Pilzsporen, Staub und Tierkot auf. Dabei entsteht bis zu 10-mal mehr Feinstaub als beim Kehren mit einem Besen. Darüber hinaus werden Kleinstlebewesen wie Regenwürmer, Tausendfüßler und Insektenlarven fortgeblasen, die als wichtige Nahrung für Tiere, Igel, Frösche und Molche dienen. Unter anderem diese Tiere, ebenso weitere. Laubhaufen sind außerdem ein wichtiges Versteck und Überwinterungsquartier für zahlreiche Tiere. Besonders problematisch sind Laubsauger mit Häckselfunktion, da sie nicht nur Blätter, sondern auch kleinere Tiere zerkleinern können. Eine umweltfreundliche Alternative sind Laubrechen oder Besen. Sie sind nicht nur leiser, sondern auch kostengünstig und fördern gleichzeitig die Fitness. Auf Grünflächen unter Bäumen und Büschen sollte Laub ohnehin liegen bleiben. Es dient als natürliche Schutzschicht, fördert die Humusbildung und versorgt den Boden mit wertvollen Nährstoffen. Wer auf Laubbläser verzichtet, leistet also einen wertvollen Beitrag zum Schutz von Mensch, Tier und Umwelt.
Querfunk Info. Das war Querfunk Info am Mittwoch, den 20. November. Redaktion und Zusammenstellung Sebastian Schäfer. Morgen am Donnerstag, den 21. November, gibt's die nächste Ausgabe. Natürlich hier auf Querfunk Karlsruhe unter 104,8 MHz. Gleich von 17 bis 22 Uhr hört ihr unser Programm online unter querfunk.de. Bevor wir dann ab 22 Uhr auch wieder über UKW hörbar sind, dann geht's weiter mit Live Sounds and Dreams mit einer Ausgabe zum Goa-Winter. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Mittwoch. Macht's gut. Und tschüss. Space out.